Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Auch heute sprechen wir zwei wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und heute schauen wir sogar ganz besonders auf unser Steckenpferd Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und mir gegenüber sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Grüß dich Stefan.
Heute haben wir ja wirklich Informationsfreiheit im Zentrum und zwar in all ihren Spielarten. Wir würden mal beginnen, ganz unbescheiden würde ich beginnen mit einem Gespräch, das ich geführt habe mit Netzpolitik.org. Das ist am 24.11., also gerade jüngst erschienen. Und da ging es um die schöne Frage in Informationsfreiheit, wie geht eigentlich eine moderne Verwaltung mit dem Thema um? Und ja, ein sehr ausführliches Gespräch, das wir geführt haben, wo es ja zentral die Frage zu beantworten galt, warum hakt das eigentlich so häufig in der Verwaltung, wenn es um Informationsfreiheit geht? Was gibt es denn für Hinderungsgründe einer Behörde, transparent zu sein? Und zwei, drei Aspekte konnte ich vertiefen und ansprechen. Ein Thema ist tatsächlich das Selbstverständnis der Verwaltung als Fachbehörden. Also die besondere Fachlichkeit der Verwaltung, woraus sich immer auch eine Kluft ergibt in diesem Selbstverständnis. Die Verwaltung, die also juristische Fragestellungen, tatsächliche Feststellungen behandelt und trifft. Und demgegenüber der Bürger, der sofort als Laie, als nicht kundiger Thebaner eingeordnet wird, weswegen da auch einfach Sprachschwierigkeiten auftreten. Und die Verwaltung sich sagt, naja, was will der Bürger eigentlich von mir? Der versteht es doch eh nicht. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Vielleicht, Nico, ist dir das schon selbst vorgekommen in den Fällen auch, die du für Bürger bearbeitest, dass die Verwaltung nicht unbedingt arrogant reagiert, aber doch ja Schwierigkeiten hat, nachzuvollziehen, was der Bürger eigentlich von ihr will, weil er doch angeblich oder gefühlt so wenig Ahnung von der Sache hat?
Du verstehst ja mehr von Verwaltung als ich, Stefan. Du hast das schöne Wort Fachlichkeit dort verwendet.
Ja.
Das ist so ein richtig schönes, also das kennt kein normaler Mensch, das Wort.
Das
kommt aus der Verwaltung. Vielleicht erklär mal kurz, was das ist.
Naja, das ist einfach die Fähigkeit einer Behörde im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung zu erkennen, welche Rechtsnormen zum Beispiel ein Sachverhalt regulieren, wie der Sachverhalt festgestellt wird und ja auch letztlich die gesamte Behördenstruktur, die darauf ausgelegt ist, dass bestimmte Mitarbeitende einer Verwaltung sich um bestimmte Fragestellungen kümmern, häufig Jahre und Jahrzehnte lang dasselbe Thema haben, bei der unteren Abwasserbehörde einen ganz bestimmten Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit behördlich betreuen und dadurch zu ja absoluten Experten, man könnte auch sagen, zu einseitigen Experten ihrer Thematik werden. Und da schließt sich so eine kleine Welt. Das ist die Fachlichkeit, die letztlich auch dazu führt, dass man sich sehr gut austauschen kann mit anderen Fachbruderschaften, also mit der unteren Wasserbehörde des nächsten Landkreises oder mit länderübergreifenden Kolleginnen und Kollegen der unteren Wasserbehörden. Das geht super. Aber mit dem Bürger über irgendwas zu sprechen, das endet meistens mit Äußerungen wie, ich kann Ihnen das jetzt nicht alles auseinandersetzen, das ist sehr, sehr komplex. Letztlich wird gesagt, vertrauen Sie mir und meiner Fachlichkeit, wir machen das schon gut. Und man traut dem Bürger also gar nicht zu, dass er sozusagen die eigenen Angelegenheiten, also sein Wasser, sein Abwasser, sein Gebührenbescheid irgendwie nachvollziehen kann, sondern die Verwaltung nimmt ihm das ab und wundert sich, wenn der Bürger dann irgendwas wissen will, wo er doch letztlich das gar nicht richtig verstehen kann.
Jetzt sagst du ja in dem Interview, dass, wenn es jetzt darum geht, dort Transparenz zu schaffen und auch diese Widerstände, die du gerade geschildert hast, zu überwinden, dass Digitalisierung hilfreich ist. Digitalisierung,
im Prinzip,
Transparenz,
ja.
Wie hängt denn das zusammen aus deiner Sicht?
Naja, die Digitalisierung schafft natürlich eine ganz andere Zugriffsmöglichkeit, zum Beispiel auf den Stand des Verfahrens. Der gesamte Prozess innerhalb der Verwaltung ist viel besser abgebildet. Und deswegen kann ich natürlich, wenn ich alles ordentlich dokumentiere und richtig erfasse und richtig zuordne, habe ich eine schöne digitale Akte. Und wenn der Bürger was wissen will, muss ich nicht in meinem Gedächtnis kramen oder lauter Papierstücke zusammensuchen, vielleicht sogar noch kopieren oder schwärzen, sondern ich kann mit der E-Akte arbeiten. und bin dadurch viel schneller auskunftsfähig. Es ist alles sozusagen ein Tastendruck. Mit einem Tastendruck habe ich die Akte komplett vor mir. Ich könnte sie mit einem weiteren Tastendruck komplett dem Bürger zusenden, weil da häufig Gründe dagegen sprechen, zum Beispiel Rechte Dritter oder vielleicht auch bestimmte Amtsgeheimnisse doch noch vorhanden sind. Kann ich aber eben bei der digitalen Akte zum Beispiel sehr leicht schwärzen mit entsprechenden Tools, elektronischen Tools, und habe nicht den Verwaltungsaufwand, meinen eigenen Wissensstand dem Bürger erstmal vermitteln zu müssen, sondern das läuft tatsächlich digital und schnell. Also die Voraussetzung dafür, dass die Verwaltung transparent ist und genau sagen kann, ich habe das und das gemacht und dann kam diese Überlegung und dann kam noch das dazu, das ist eigentlich durch die E-Akte, durch die Digitalisierung der Verwaltung enorm unterstützt. Interessanterweise ist aber auch die digitale Verwaltung nicht wesentlich auskunftsfreudiger als die analoge.
Werden wir das noch erleben, dass mal tatsächlich die Akten der Behörden digital sind und dann auch, wie es ja sollte ja eigentlich ein Transparenzgesetz geben jetzt in dieser Legislaturperiode, wird nicht kommen, und dann auch tatsächlich jetzt jedenfalls in gewissem Umfang online einsehbar sind für den Bürger?
Ja, das erleben wir zum Teil schon, nämlich dort, wo es diese Transparenzgesetze gibt, zum Beispiel in Hamburg oder in Bremen oder jetzt auch in Sachsen zum Beispiel, in Rheinland-Pfalz, bedingt, soweit es um staatliche Verwaltung geht. Das sehen wir, das ist unvermeidlich, deswegen bin ich immer ganz ruhig, wenn es um Informationsfreiheit geht, weil die Zeit und die Zeitläufe, sozusagen auch die Digitalisierung selbst, die Position der Bürger enorm stärkt. Und es immer weniger Ausreden der Verwaltung gibt, nicht transparent zu sein. Tatsächlich sehen wir aber, dass die Digitalisierung in vielen staatlichen Stellen des Bundes und der Länder nur relativ langsam voranschreitet, dass es dann doch erhebliche technische Probleme gibt. Aber das Ende des Liedes ist völlig klar. Wir werden eine digitale und weitgehend transparente Verwaltung haben. Das wird dann auch in die Köpfe der Beamtinnen und Beamten einsickern. Und am Ende, glaube ich, werden alle damit ihren Frieden machen und eben den Bürger auch nicht mehr als Störenfried oder Laien oder Außenseiter behandeln, sondern ihnen die Rolle reinrücken, wo ihn schon heute das Gesetz sieht, nämlich die Informationsfreiheitsgesetze und Transparenzgesetze der Länder und des Bundes. Er ist derjenige, für den das ganze Spiel veranstaltet wird. Er ist der Zielpunkt der Verwaltung. Er ist auch übrigens auch der Finanzier der Verwaltung und hat alles Recht, genau zu wissen, was vor sich geht, bis auf die wenigen Bereiche, wo es einfach um Rechte anderer geht.
Wir haben ja hier, glaube ich, sogar mehrfach über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gesprochen, das der damals noch Bundesdatenschutzbeauftragte im März kassiert hat, wo es darum ging, ob IFG-Anträge anonym gestellt werden können, nämlich über das Portal Frag einen Staat. Das Bundesverwaltungsgericht hat das in einer von uns oder nicht nur von uns kritisierten Entscheidung verneint. Du gehst da nochmal drauf ein in dem Interview. Und passend dazu erreicht uns dieser Tage die Zuschrift auch eines Hörers, der uns auch darauf hinweist, dass das also offensichtlich mittlerweile Schule macht, auch bei den Kommunalbehörden, den Klarnamen zu verlangen, wenn Anfragen über Frag einen Staat kommen. Klarnamen und natürlich Anschrift und ansonsten die Auskunft zu verweigern. Du bist mit deinem Institut nochmal an dem Thema dran. Vielleicht sagst du nochmal einen Tag dazu.
Tatsächlich arbeitet mein Institut wieder gemeinsam mit Frag den Staat, der Bürgerrechtsorganisation, die sich für die Verbreitung der Informationsfreiheit speziell in Deutschland einsetzt. Wir sind an dem Thema ran. Die zu Recht kritisierte Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zieht leider Kreise in der Verwaltung und wird genutzt von all den Behörden, die keine Lust haben, transparent zu agieren. Das ist natürlich wirklich nur eine Hürde, die da aufgebaut wird, wo es auch immer in gewisser Weise um ein Machtspiel geht. Die Behörde sagt sozusagen Ausweis, Ausrufezeichen, zeig uns, wer du bist, und dann erst werden wir überlegen, was wir dir an Informationen geben. Und das Bundesverwaltungsgericht hat das leider befeuert mit seinen schwächlichen Argumenten. Es ist deutlich zu sehen, dass Behörden, die sich ohnehin schon gegen das Thema Informationsfreiheit zur Wehr setzen, jetzt auch auf dieses Pferd dankbar aufspringen. Es wird aber dadurch nicht überzeugender. Es ist ganz klar, dass der Bürger, die Bürgerin dieses Informationszugangsrecht hat. Und es ist völlig unklar, was für ein Interesse die Behörde haben sollte, die Identität des Antragstellers zu kennen. Die Antwort auf diese Frage, auf die Anfrage, die er stellt, wird nämlich in Bezug auf jede denkbare Person dieselbe sein. Es spielt überhaupt keine Rolle, wer eine Frage stellt. Und deswegen ist es schon datenschutzrechtlich nicht erforderlich, seine Identität zu offenbaren. Das war ja auch der Grund, warum der Bundesbeauftragte richtigerweise damals gegen das Bundesinnenministerium vorgegangen ist und das vor Gericht auch durchgefochten hat, sehr erfolgreich durchgefochten hat, bis das Bundesverwaltungsgericht seine merkwürdige Entscheidung losgelassen hat. Es ist ja auch wieder so ein Umweg sozusagen auf dem Ziel, auf dem Weg zur völligen Transparenz öffentlicher Stellen und hält den Laden auf. Ist wirklich schade. Im Gespräch mit Netzpolitik.org haben wir darüber nochmal geredet und ja, auch nochmal klar gemacht, unter welchen Bedingungen Verwaltung die Informationszugangsansprüche erfüllen muss. Die Verwaltung muss nicht nur bürgerfreundlich sein, sie müssen nicht nur respektieren, dass der Bürger Zugangsrechte hat, sie muss ihn auch ernst nehmen, sie darf ihn nicht als Unwissenden behandeln und sie darf vor allen Dingen auch nicht ökonomische Aspekte in den Vordergrund rücken. Die Verwaltung achtet sinnvollerweise auf Sparsamkeit, aber sie darf jetzt Fragen der wirtschaftlichen Effizienz nicht in den Vordergrund rücken und diese Fragen stärker werden lassen als ihre Rechtsbindung und damit auch die Rechtsstaatlichkeit. Also eine Behörde, die sagt, lieber Bürger, du stellst hier Fragen nach meinem Handeln, das kostet aber viel Geld, wenn ich dafür in den Keller steigen muss und die Akten kopieren muss, deswegen antworten wir lieber mal nicht. Eine solche Behörde macht halt einen Fehler. Es geht nicht darum, möglichst preisgünstig den eigenen Job zu versehen oder alles, was Geld kostet, auf die lange Bank zu schieben oder am liebsten gar nichts zu machen, sondern es kommt in erster Linie bei der öffentlichen Verwaltung dort drauf an, dass sie sich rechtsstaatlich gebärdet und alles andere, auch ökonomische Überlegungen, sind bestenfalls zweitrangig.
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die zu dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben, stammt vom 6. Senat. Was ist der Senat, den ich gerne mal etwas ironisch als staatstragend bezeichne, weil das bezeichnet, das gibt so ein bisschen die Linie wieder, die dieser Senat auch in dieser Entscheidung hat. Und staatstragend ist auch die nächste Entscheidung, die wir besprechen wollen, nämlich die Entscheidung zu dem Thema Pegasus. Wenn man den Bundesnachrichtendienst verklagt, dann gibt es eine merkwürdige Besonderheit. Es gibt nämlich eine erstinstanzliche Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts. Ist befremdlich, weil wenn man Bundesamt für Verfassungsschutz verklagt, dann gibt es eine solche Regelung nicht. Dann muss man nach Köln zum Verwaltungsgericht. Aber für den Bundesnachrichtendienst gelten eigene Regeln. Und in einem Klageverfahren gegen den Bundesnachrichtendienst ging es um einen presserechtlichen Auskunftsanspruch, nicht um einen IFG-Auskunftsanspruch, einen presserechtlichen Auskunftsanspruch gegen den Bundesnachrichtendienst zu der Frage Anschaffung von Pegasus. Das ist diese Spähsoftware, mit der Trojaner auf Handys und anderen Endgeräten platziert werden. Und wo es vor 2-3 Jahren Presseberichte gab, dass das Bundeskriminalamt und der Bundesnachrichtendienst diese Schnüffelsoftware angeschafft haben. Und seitdem mag man dort dies weder bestätigen noch dementieren. Und da hat ein Journalist nachgefragt und keine Antworten bekommen vom Bundesnachrichtendienst. Und so kam es zu dem Klageverfahren. Immerhin ist es der 6. Senat gewesen, der vor einigen Jahren überhaupt mal einen presserechtlichen Auskunftsanspruch bejaht hat, nämlich unmittelbar aus Artikel 5 Grundgesetz, denn es gibt ja kein Bundespressegesetz, das ist Ländersache. Deswegen war es immer ein bisschen offen, wie sich denn eigentlich presserechtliche Ansprüche jetzt gegen eine Bundesbehörde begründen lassen. Und der Bundesnachrichtendienst ist also grundsätzlich presserechtlich auskunftspflichtig, aber Stefan?
Der 6. Senat ist sogar noch in einem weiteren Punkt großzügig, sage ich jetzt mal etwas ironisch, indem er nämlich sagt, der presserechtliche Auskunftsanspruch gilt auch für digitale Medien, also nicht nur für Presse im herkömmlichen Sinne, bedrucktes Papier, Man muss ein bisschen schmunzeln, dass da überhaupt noch differenziert wird, aber das war tatsächlich nur mal eine gewisse Zeit lang ein Streitpunkt, ob all diejenigen, die nicht mehr für Presseerzeugnisse journalistisch tätig sind, sondern das im digitalen Raum machen, ob die sich auf die Pressefreiheit berufen können. Gab es lange auch schon Streitigkeiten bis hin, dass der Bundestag keine Presseausweise ausstellen wollte für zum Beispiel Blogger. Das hat aber das Bundesverwaltungsgericht jetzt nochmal en passant bestätigt, dass natürlich die Pressefreiheit dort auch gilt. Hier im vorliegenden Fall ist Kläger oder ist derjenige, der den presserechtlichen Anspruch geltend macht, wieder fragt den Staat übrigens, also die Vereinigung, die wir eben schon kennengelernt haben. Und das wird jetzt also nicht mehr in Frage gestellt, dass auch digitale Medien die Pressefreiheit genießen und damit auch den presserechtlichen Auskunftsanspruch. Aber in der Sache, Nico, ging es nicht so gut aus, nämlich das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, nö, ob der BND diese wirklich sehr mächtige Software Pegasus einsetzt, ob er darüber verfügt und was er damit macht, das kriegst du darüber nicht raus.
Genau, da es gibt ja, also da der Auskunftsanspruch, der sich unmittelbar aus Artikel 5 ableitet, nicht gesetzlich geregelt ist, sind natürlich auch die entgegenstehenden Gründe nicht gesetzlich geregelt. Und damit ist man so relativ frei in der Argumentation mit den öffentlichen Interessen, die dann laut dem 6. Senat hier überwiegen. Denn wenn bekannt werde, dass ob der BND Pegasus hat oder nicht, dann stelle dies eine Offenlegung der nachrichtendienstlichen Arbeitsweise vor. Und dies wiederum könne dann, dürfte 1:1 aus den Schriftsätzen des Bundesnachrichtendienstes abgeschrieben sein, dies könne dann operative Vorgänge gefährden und die Zusammenarbeit des BND mit anderen Nachrichtendiensten in Frage stellen. Naja, also das ist, die Entscheidung zeigt aus meiner Sicht, dass auch wie begrenzt eigentlich die Möglichkeiten sind, mit dem, was aus Artikel 5 ableitbar ist, einen Nachrichtendienst zur Auskunft zu verpflichten, weil die so floskelhaft die Argumente sind, die sie auch in dieser Entscheidung finden, aus denen das öffentliche Interesse beruht, nachprüfen kann das ja keiner so richtig, nicht? Also
Leider. Ja. Letztlich stellt der Nachrichtendienst Behauptung auf.
Ja, warum die Auskunft? Nein, wir haben kein Pegasus. Warum das die Zusammenarbeit mit anderen Diensten gefährden kann? Also das ist ja, also das leuchtet jedenfalls keiner Weise ein. Insoweit wäre es wahrscheinlich, sind wir wahrscheinlich bei dem Thema, was wir im vorletzten Podcast mit Professor Bull gehabt haben. Ob es denn überhaupt immer oder ob man nicht diskutieren muss, ob alles das, was die Nachrichtendienste im Geheimen machen, denn tatsächlich, also auch dieses Geheime verdient. Da kommen wir ja gleich nochmal zurück, wenn wir über die Scheidung sprechen aus Thüringen, die unser letztes Thema ist. Also es ist ein Ärgernis, diese Rumeierei um diese Software Pegasus, das also alle Spatzen haben es von allen Dächern gepfiffen und diese Geheimnistuerei jetzt mit dem Segen auch noch des Bundesverwaltungsgerichts, das wahrscheinlich den Fall Pegasus ja nochmal von einer ganz anderen Warte bekommt, weil da liegt ja noch eine Klage des jetzt der Bundesdatenschutzbeauftragten gegen den BND, wo es auch um Auskünfte geht, die der BND gegenüber Bundesdatenschutzbeauftragten verweigert hat. Da könnte das Thema auch nochmal auftauchen. Also diese Geheimnistuerei, die ist wirklich absurd. Und also aus meiner Sicht, um es klar zu sagen, eines Rechtsstaats nicht würdig.
Ja. Was ich besonders ärgerlich finde in dem Kontext, ist, dass das Bundesverwaltungsgericht so undifferenziert vorgeht. Der Bundesnachrichtendienst versucht sich gegenüber allen Kontrollmöglichkeiten wirklich zu verschließen. Er entzieht sich der Kontrolle, auch jetzt der Kontrolle der Bundesdatenschutzbeauftragten. Und muss offensichtlich nicht mehr vortragen, als das gefährdet möglicherweise unsere Zusammenarbeit oder unsere nachrichtendienstliche Arbeitsweise und Methodik wird ausgeleuchtet. Das kostet den Bundesnachrichtendienst nichts als die 20 Sekunden, die es braucht, um das aufzuschreiben. Und es findet keine nähere Überprüfung statt. Auch das Bundesverwaltungsgericht hat selbstredend nicht von seinen Möglichkeiten Gebrauch gemacht, sich das mal näher anzuschauen oder irgendwie differenziert dran zu gehen. Man könnte ja schon mal unterscheiden, ob die Software angeschafft wurde oder nicht angeschafft wurde, ob sie überhaupt mal eingesetzt wurde oder nie eingesetzt wurde. Was soll das bitte schön an den Möglichkeiten des BND oder an der internationalen Zusammenarbeit ändern? Es sei denn, der BND geht davon aus, wenn wir zugeben müssten gegenüber den ausländischen Geheimdiensten, dass wir Pegasus nicht haben, lachen die uns aus. Ja, meine Güte, jeder geht davon aus, dass alle Sicherheitsbehörden Pegasus einsetzen, wenn sie es denn rechtlich dürfen. Und die Mächtigkeit dieser israelischen Spyware ist so gravierend, da wird ja auf Mikrofone, auf Kameras von Smartphones zugegriffen, die werden an- und ausgeschaltet, da wird auf Daten zugegriffen, die dort liegen, dass das also ein extremes Bedrohungspotenzial auch für die Bürgerinnen und Bürger darstellt. In so einer Konstellation zu sagen, pauschal schon der Vortrag, das könnte irgendwie unsere Arbeit oder unsere Zusammenarbeit mit anderen Behörden gefährden, das reicht schon aus, um den Sack zuzumachen. Das ist offensichtlich zu undifferenziert. Da müsste man mindestens noch eine Stufe dazwischen legen und eben zwischen dem grundsätzlichen Einsatz und näheren Informationen über konkrete Einsätze und Ergebnisse differenzieren. Das macht das Bundesverwaltungsgericht aber nicht. Und deswegen ist deine etwas ironische oder kritische Bemerkung, es ist ein staatstragender Senat, das kann man nur unterstreichen, muss dann aber eben dazu sagen, es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, in diesem Sinne staatstragend zu sein, sondern die haben auch eine kritische, eine begrenzende, eine Bürgerrechte schützende Funktion und dem kommen sie aus meiner Sicht mit solcher Rechtsprechung nicht nach. Wir hoffen, dass das alles nur der Verkürzung der Pressemitteilung geschuldet ist und dass die ausführlichen Entscheidungsgründe viel überzeugender sind. Aber das, was Sie uns hier zeigen in der Pressemitteilung, das springt einfach zu kurz.
Kommen wir zu unserem letzten Thema, Stefan. Thüringen war ja dieses Jahr lange Zeit in aller Munde. Und Transparenz kennt ja kein Links und kein Rechts. Und insofern ist es dann auch nicht überraschend, dass wir eine Entscheidung haben des Thüringischen Verfassungsgerichtshofs, in dem es auch um Transparenz geht, aber jetzt wieder um ganz andere Grundlagen, nämlich über die Transparenz des Regierungshandelns gegenüber den Abgeordneten des Landesparlaments. Kläger waren dort Abgeordnete der AfD im Thüringischen Landtag. Worum ging's?
Es ging darum, dass zunächst mal in der Sache Abgeordnete eine Kontrollfunktion haben gegenüber der Regierung. Hier ging es um Landesabgeordnete, Landtagsabgeordnete und die Landesregierung. Ging um eine sogenannte kleine Anfrage, die mehrere AfD-Abgeordneten in der vergangenen Legislaturperiode gegenüber der Landesregierung Thüringen gestellt hatten. Und da wollten sie wissen, wie tummelt sich eigentlich der thüringische Verfassungsschutz in den sozialen Netzwerken. Was macht er denn da? Kann es sein, dass er dort sogenannte Fake-Accounts anlegt, also unter dem Deckmantel irgendwelcher besonderen Themen, Klammer auf, gedacht ist natürlich immer auch an Themen, die Rechtsextreme interessieren, dort Kommunikation stattfinden lässt, dass er sich auf anderen schon bestehenden Accounts von Bürgerinnen und Bürgern, dass er sich dort verdeckt beteiligt an Diskussionen und dort dann seiner Arbeit als Verfassungsschutzbehörde nachgeht. Nach welchen Kriterien findet das eigentlich statt? Was für Ergebnisse hat das Ganze denn? Dafür haben sich die Abgeordneten interessiert. Und das ist zunächst mal, du sagtest es schon, wir schauen jetzt mal nicht auf links oder rechts, sondern einfach nur auf das Verhältnis Parlament-Regierung. Das ist Teil der demokratischen Kontrolle. Dafür gibt's im Parlament die Möglichkeiten des Informationszugangs. Also wir sind immer noch im Bereich der Informationszugangsrechte, jetzt aber ganz spezifisch, nicht des Bürgers, nicht der Presse, sondern von Abgeordneten. Und das machen sie gegenüber der Regierung mit sogenannten Anfragen, kleine Anfragen, große Anfragen, die sich im Wesentlichen dadurch unterscheiden, dass kleine Anfragen in der Regel bis zu 7 Einzelfragen behandeln dürfen und einen überschaubaren kleineren Sachverhalt betreffen, große Anfragen darüber hinausgehen, ganze Regierungsbereiche betreffen und hier eben AfD-Abgeordnete, die gesagt haben, was macht eigentlich der Verfassungsschutz auf Social Media? Die Landesregierung war über die Anfrage not amused und hat sie nur sehr rudimentär beantwortet. Und im Wesentlichen gesagt, hört mal zu, bei nachrichtendienstlicher Tätigkeit ergibt sich das Bedürfnis nach Geheimhaltung bereits aus der Natur der Sache. Heißen ja Geheimdienste, darüber sagen wir eigentlich im Prinzip so wenig wie möglich. Und das hat den Abgeordneten nicht gefallen, das war ihnen zu wenig. Und deswegen sind sie vor den Thüringer Verfassungsgerichtshof marschiert und haben im Rahmen eines sogenannten Organstreitverfahrens die Landesregierung verklagt. Das können Abgeordnete machen. Abgeordnete sind Verfassungsorgane. Also in der thüringischen Landesverfassung ist die Rolle der Abgeordneten beschrieben. Dort bekommen sie einzelne Befugnisse, zum Beispiel auch Fragerechte, Kontrollrechte gegenüber der Landesregierung. Darin sehen sich die AfD-Abgeordneten verletzt. Und deswegen können sie in diesem Organstreitverfahren die Landesregierung verklagen und mit der Zielsetzung, dass der thüringische Verfassungsgerichtshof feststellt, das war okay, was die Landesregierung gemacht hat, oder es war nicht okay. Und hier im vorliegenden Fall sagte der Verfassungsgerichtshof, das war so jedenfalls nicht okay und hat Teile des Antwortverhaltens der Landesregierung beanstandet und das Auskunftsrecht von Landtagsabgeordneten gegenüber der Landesregierung grundsätzlich gestärkt, aber gleichzeitig auch wieder Grenzen eingezogen. Fangen wir mal sozusagen bei der allgemeinen Frage an. Nico, leuchtet dir das ein, dass Verfassungsschutzbehörden auf Social Media unterwegs sind und dort ihrer Arbeit nachgehen, unsere Verfassungen zu schützen?
Das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Sie sind ja auf jeden Fall offen unterwegs auf Social Media, ja, und ganz ehrlich gesagt, das ist ja die ganze Welt der V-Männer und der verdeckten Ermittlungen. Ja, ich kenne mich damit nicht aus, ja, und habe da auch keine Vorstellung davon, kann das deswegen auch nicht einschätzen, ob das was bringt. Was für Erkenntnisse wir gewonnen haben oder die Behörden gewonnen haben, mit denen sie was anfangen konnten in den letzten Jahren daraus, dass sie da also heimliche Accounts geführt haben. Ich kann das schlechterdings nicht einschätzen. Habe aber eine geballte Portion Misstrauen dort schon, ob das immer tatsächlich alles wirklich so erkenntnisreich ist, was betrieben wird, oder ob es nicht letztlich dazu dient, große Informationssammlungen zusammenzustellen mit Informationen, die man eigentlich auch aus öffentlich zugänglichen Quellen beziehen könnte. Ich weiß es nicht.
Ja, und das wird auch so bleiben, Nico, dass wir als Bürgerinnen und Bürger das nur ganz schwer einschätzen können, wie sinnvoll das ist, wie problematisch das ist, wie erfolgversprechend das ist, Sicherheitsbehörden, in dem Fall Verfassungsschutzbehörden, auf Social Media sich tummeln zu lassen, wenn so wenig Antworten gegeben werden, wie auch in diesem Fall. Interessant ist auf jeden Fall umgekehrt, dass die Verfassungsschutzbehörden selbst ihrer Tätigkeit in Social-Media-Netzwerken eine große Bedeutung beimessen. Da gab es ein Interview des Leiters eines Landesamtes für Verfassungsschutz, ich weiß nicht mehr, um welches Land es ging, in der Süddeutschen Zeitung. Und dort wurde gesagt, dass digital affine Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden sich Zugang zu rechtsextremen Chatgruppen bei Telegram, bei Instagram und Co. verschaffen würden, um Rechtsradikalen vorzugaukeln, dass sie, die verdeckt arbeitenden Mitarbeiter der Verfassungsschutzbehörden, dazugehörten. Es ging darum, da mitzuschwimmen, sich selbst ein bisschen rechtsradikal aufzuspielen. Und das sei, sagt doch tatsächlich ein Leiter eines solchen Landesamts für Verfassungsschutz gegenüber der Süddeutschen, das sei die Zukunft der Informationsbeschaffung. Also höher kann man es gar nicht hängen. Das sei unfassbar wichtig, dass man dort unterwegs sei. Und da wären massive Erkenntnisse zu erwarten. Also gerade wenn man das so wichtig findet, spricht es, glaube ich, in besonderer Weise dafür, vielleicht mal ein bisschen näher zu erläutern, was man da eigentlich genau tut, mit welchen Zielsetzungen man unterwegs ist und was man da an Informationen gewinnen kann. Jedenfalls, der Thüringer Verfassungsgerichtshof sagt in diesem Kontext, ihr könnt nicht als Verfassungsschutzbehörden einfach zumachen und sagen, das ist wie immer bei nachrichtendienstlicher Tätigkeit, das ist geheim und wir sagen nichts, sondern ihr müsst jedenfalls die Informationen, die ihr rausgeben könnt, ohne eure Aufgabe zu gefährden, die müsst ihr rausgeben. Zum Beispiel allgemeine Informationen darüber, wie viele Fake-Accounts der Verfassungsschutz in den sozialen Netzwerken nutzt. Damit ist ja noch nichts aus Sicht des Thüringer Verfassungsgerichts noch nichts verraten. Damit ist nur gesagt, Verfassungsschutzbehörden sind unterwegs. Das haben sie übrigens in ihren eigenen Jahresberichten auch schon zugegeben, dass sie dort unterwegs sind. Und wenn Sie jetzt sagen, wir haben 50 oder 5000 Fake Accounts, ist damit ja noch nicht klar, welche das sind, also welche Accounts betrieben werden, um zum Beispiel Rechtsradikale abzuschöpfen in dem Bereich. Das würde die Arbeit noch nicht erschweren. Allerdings sagt der Verfassungsgerichtshof auch, es gibt Grenzen. In diesem Fall des Auskunftsrechts der Abgeordneten gegenüber dem Verfassungsschutz, nämlich wenn solche Chatgruppen benannt werden sollten, also welchen Namen haben die auf Social Media, dann würde das Auskunftsrecht enden. Schlicht und ergreifend sagt der Verfassungsgerichtshof, dann wäre eben Schluss mit der Informationserhebung. Er sagt, es ist offenkundig, dass mit der Auskunft über die konkrete Gruppe eines bestimmten sozialen Netzwerks die Gefahr der Enttarnung der virtuellen Agenten und damit des Verlusts der Quelle verbunden ist. Das ist auch tatsächlich nachvollziehbar. Also die Nachrichtendienste müssen nichts preisgeben, was einen eindeutigen Rückschluss auf ihre Arbeit und auf ihre Quellen möglich machen würde. Letztlich bestätigt einfach der Verfassungsgerichtshof, dass die Funktionsfähigkeit des Verfassungsschutzes eine wichtige Rolle spielt, ein in der Verfassung verankertes Schutzgut sei und dass das durch das Fragen der Abgeordneten und beziehungsweise die Antworten darauf nicht gefährdet werden dürfe. Aber es müssten eben, sagt der Verfassungsgerichtshof auch in schöner Deutlichkeit, es müssten zwingende Gründe sein, eine solche Antwort zu verweigern. Das ist übrigens genau an dieser Stelle der differenzierte Ansatz, den wir eben schon gegenüber dem Bundesverwaltungsgericht angemahnt haben, dass also man unterscheidet zwischen allgemeinen Informationen, die man durchaus geben kann, und denjenigen, die ja so spezifisch sind, dass die Arbeit am Ende beeinträchtigt wird. Ich finde, das ist eine gute, eine nachvollziehbare Möglichkeit, damit umzugehen. Dann spricht der Verfassungsgerichtshof noch ein Thema an, was ich sehr spannend finde und was im Verhältnis Parlament-Regierung eine große Rolle spielt. Nämlich wenn die Regierung dem Parlament gegenüber Auskünfte verweigert, könnte das Parlament ja immer sagen, okay, dann beantwortet die Frage halt nicht öffentlich, also in einer Drucksache auf die kleine oder große Anfrage, sondern sagt uns das intern. Auch das Parlament hat ja die Möglichkeit, geheimtagende Gremien einzurichten, und dann müsste die Regierung halt dort Rede und Antwort stehen. Auch da sagen häufig die Sicherheitsbehörden, nee, das ist uns zu Joker. Wir sind nicht sicher, ob die Abgeordneten, die in diesen Geheimgremien drin sind, auch nachher tatsächlich sich an die Geheimhaltung halten, ob die sich sozusagen an die eigenen Geheimschutzvorschriften des Parlaments halten, und dann sind unsere Informationen ja schon wieder draußen und wir verlieren unsere Quelle oder wir verlieren zum Beispiel die Möglichkeit, einen bestimmten Fake-Account weiter zu betreiben. Das finde ich sehr interessant, weil da natürlich eine staatliche Stelle, die Regierung, einer anderen staatlichen Stelle, dem Parlament, offensichtlich misstraut. Das dürfen die nicht so ohne weiteres. Darauf verweist auch der Verfassungsgerichtshof hin. Es gibt nicht die Möglichkeit, sozusagen Parlamente komplett auszuschließen von diesen Informationen, sondern man muss immer gucken, möglicherweise kann man bestimmte Sachen offen geben in der Drucksache. Manchmal möglicherweise kann man die andere Informationen nur im geschützten Rahmen geben. Und dann gibt es aber eben tatsächlich auch noch die Bereiche, wo auch der Verfassungsgerichtshof meint, da könnte man aus grundsätzlichen Erwägungen heraus gar keine Auskunft geben und die Auskunft verweigern. Also tatsächlich schwierig. Ja, es bleibt immer auch ein ungutes Gefühl, ein Rest unaufgeklärten Verhaltens staatlicher Stellen, hier der Nachrichtendienste, wo selbst die Parlamentarier davor stehen und sagen, wir wissen auch nicht genau, was da geschieht. Und das ist natürlich unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten immer ein negativer Bereich.
Es wird einen ja interessieren, ob sich schon mal Anschläge oder Ähnliches dadurch haben vermeiden lassen oder verhindern lassen, dass man Kenntnis erlangt hat darüber, dass sowas vorbereitet wird, indem man per Fake-Account in irgendeiner Telegram-Chat-Gruppe war. Also mir ist da jedenfalls noch nie irgendetwas zu Ohren gekommen. Wenn es solche Erfolge gäbe, gäbe es ja eigentlich auch jeden Anlass, das jetzt nicht im Verborgenen zu halten, nicht? Wenn es jetzt dagegen nur darum geht, das dort zu produzieren, was Professor Bull in der vorletzten Folge als Verrufserklärung bezeichnet hat, Also nur dann wiederum Informationen zu sammeln, um bestimmte Gruppierungen dann als extremistisch abstempeln zu können. Ja, dann ist man ja bei der Frage, die Bull gestellt hat, ob man dafür eigentlich wirklich einen Nachrichtendienst braucht oder ob man das nicht, wie Bull sagt, einem wissenschaftlichen Institut besser überlassen kann, womit sich dann natürlich vehement die ganze Sinnfrage von solchen Aktivitäten der Dienste stellt. Zumal wir seit dem NPD-Urteil ja auch wissen, dass das nach hinten losgehen kann, wenn es mal dann tatsächlich, also NPD-Urteil, Bundesverfassungsgericht vor vielen Jahren, wo die Dienste es fertiggebracht hatten, die NPD so stark mit V-Leuten zu durchsetzen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, wir können diese Erkenntnisse hier gar nicht mehr verwenden, weil wir gar nicht mehr unterscheiden können, ob das jetzt, ob wir jetzt hier bei den extremistischen Aktivitäten es mit Überzeugungstätern oder mit V-Leuten zu tun haben. Auch das ist ja etwas, wo man ein bisschen dran zweifeln kann, ob das wirklich alles Hand und Fuß hat, wenn die da in den Telegram-Gruppen sich herumtummeln. Und ja, auch hier gilt ja, dass der vielleicht auf den ersten Blick für viele gute Zweck, den das hat, die Mittel in keiner Weise rechtfertigen kann.
Ja, zumal eben dieses Mitschwimmen sozusagen in dieser extremistischen Soße, was ja nicht ausbleiben kann, wenn man sozusagen verdeckt als virtueller Agent dort unterwegs ist, das stärkt natürlich die Bewegung zunächst mal. Ja, es muss ja nicht so sein, dass der heimliche Verfassungsschützer dort der Redelsführer ist oder die großen Worte schwingt, aber schon, dass er dabei ist und regelmäßig dann eben auch seine Zustimmung nach außen hin zur Kenntnis gibt, dass er das gut findet, wie dort extremistisch vorgegangen wird oder bei bestimmten Parolen sozusagen mitgrölt. Schon das ist ja wirklich hochproblematisch, weil die Gruppe dadurch größer gemacht wird und sich auch größer fühlt, als sie tatsächlich ist. Wenn man mal die ganzen verdeckten Staatsbediensteten dort abziehen würde, wäre das Grüpplein jedenfalls kleiner. Und schon das zeigt, wie problematisch diese Form der Informationsbeschaffung ist. Wenn das die Zukunft der Informationsbeschaffung sein sollte, wie behauptet wird, dann gute Nacht, mein Prinz. Es gab noch einen interessanten Aspekt des überhaupt, also wirklich sehr spannenden Thüringer Verfahrens. Und zwar sagte die Landesregierung, natürlich nicht ohne Grund, es spielt eine Rolle, wer hier fragt aus dem Parlament. Das sind AfD-Abgeordnete, die dort fragen. Und der Landesverband der thüringischen AfD werde vom Amt für Verfassungsschutz nicht nur beobachtet, sondern auch als rechtsextremistisch eingestuft. Und deswegen sei es ohnehin problematisch, dorthin Informationen zu geben. Diese Frage beantwortet das thüringische Verfassungsgericht im Ergebnis nicht, aber macht doch deutlich, dass es unzulässig ist, wenn die Landesregierung sozusagen pauschales Misstrauen gegen einzelne Abgeordnete anbringt und deswegen von seiner Pflicht, diese parlamentarischen Fragen zu beantworten, Abstand nehmen würde. Das geht so nicht. Aber natürlich steht das auch im Raum und es steht auch im Raum, dass sich die Landesregierung natürlich Gedanken darüber machen darf, ob zum Beispiel vertrauliche Informationen, die dem Parlament gegeben werden, eigentlich in so einer Konstellation voraussichtlich geheim bleiben werden. Ja, es gibt die Geheimschutzvorschriften des Landtags. Also die Landesregierung kann dem Parlament Informationen geben und dazu sagen, das ist aber besonders schutzbedürftige Informationen, die dürft ihr nicht weitergeben, auf gar keinen Fall. Und diese Geheimschutzvorschriften sehen eben dann auch vor oder haben die Konsequenz, dass Abgeordnete, die solche Infos weitergeben, sich strafbar machen nach 353b StGB. Also das ist schon ein hoher Preis, den dort ein AfD-Abgeordneter zahlen würde, wenn er vertrauliche Informationen des Verfassungsschutzes dann zum Beispiel an seine Partei weitergibt. Aber umgekehrt, es ist nachvollziehbar, dass die Landesregierung sich da über die möglichen Informationsflüsse Gedanken macht. Letztlich ist es aber Aufgabe des Parlaments, dafür zu sorgen, dass allen Beteiligten klar ist, in welcher Rolle sie welche Informationen haben und dann Aufgabe der Staatsanwaltschaften, das aufzuräumen, wenn dort Fehler passieren. Das ist jedenfalls kein pauschaler Grund für die Landesregierung, von der Beantwortung parlamentarischer Anfragen Abstand zu nehmen. Auch sehr spannend, man sieht, also in Thüringen kocht jetzt vieles hoch, von dem viele auch in den Medien schon lange befürchtet haben, dass es eine elementare Rolle in unserer Politik spielen wird, nämlich die Präsenz und der Zuspruch den extremistische Bestrebungen in unseren Parlamenten bekommen, verändert nicht nur die parlamentarische Arbeit, sondern natürlich auch das Verhältnis von Landesregierung und Parlament. Und zwar nicht zum Guten. Es wird sehr schwierig, dort auch rechtlich korrekt und fair vorzugehen. Da zeigt uns die Entscheidung des thüringischen Verfassungsgerichtshofs, wohin die Reise gehen könnte, sollte zum Beispiel die AfD weiter an Zuspruch gewinnen. Das verändert unsere staatlichen Stellen und den Umgang miteinander, die Handlungsmöglichkeiten bis hin zum parlamentarischen Auskunftsanspruch.
Bürger, Presse, Parlament, da haben wir den Bogen gespannt zu den Informationszugangsrechten, die dort jeweils bestehen. Wir sind am Ende unserer Zeit, Stefan, und freuen uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.